Gehen wir ins Gebet nochmal ganz kurz. Vater, danke für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass du ein Belohner bist von denen, die dich suchen. Danke, dass du jeden Einzelnen belohnst, der da ist. Danke, Jesus, dass unser Glaube immer belohnt wird, unser Aufmachen immer belohnt wird, unser Kommen immer belohnt wird. Egal, ob stürmt oder schneit, ob die Sonne 40 Grad runterbratzelt, Vater, der kommt, wird belohnt. Und danke, dass du ein Belohner bist. Danke, dass wir dich suchen dürfen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Danke, dass du der bist, der den Hunger stillt. Du gibst das Wollen und das Vollbringen. Danke für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Danke, Jesus, dass unser Glaube stark ist und nicht schwach, sondern dass du mächtig in uns wirkst, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und danke, dass dein Wort jetzt auf den guten Boden fällt und Wahrheit macht frei. Vater, wir wollen die ganze Wahrheit. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, die ganze Wahrheit zu hören. Vater, wenn es auch wehtut, wenn es auch schneidet, wenn es auch gegen unseren Strich geht, gegen unseren Kram, gegen das, was wir wollen, Vater, ich sage trotzdem ja, auch wenn dein Wille gegen mein Wille geht, sage ich ja zu deinem Willen, denn dein Wille ist gut. Mein Wille ist nicht gut. Dein Wille ist gut. Dein Wille ist gut. Dein Wille ist gut. Vater, dein Wille ist gut. Halleluja. Dein Wille ist gut. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Heute Morgen habe ich so ein kleines Gespräch gehabt mit Nico in der Küche und das hat mich echt beschäftigt, gell? Und da habe ich gesagt, Nico, weißt du, es zählt nicht, wer sagt, wer da ist. Es zählt nur, wer da ist. Stimmt es? Wir haben so viele Schwätzer über die Jahre erlebt, ich nenne sie einfach mal ganz frech so, die mir so viel versprochen haben, ob das Finanzen waren, Mitarbeit war, ob das Türen waren, die sie öffnen und Bekannte, die sie haben und Beziehungen, die sie spielen lassen. Und nichts davon ist eingetreten, wirklich nichts, absolut nichts. Und ihr seid treu, ihr kommt seit so vielen Jahren hierher und ich sehe, wie Gott euer Leben verändert, wie Gott euer Herz verändert, euren Glauben baut. Ist das wahr? Gott belohnt die, die da sind, nicht die Schwätzer. Schwätzer gibt es viele, oder? Und das meine ich nicht böse gegen diese Leute. Jeder darf wieder zum Punkt kommen, wo er sagt, okay, ich war weit weg, aber ich will wieder zurück. Das ist kein Thema, Gott gibt immer einen Neuanfang. Aber ich merke, die Belohnung derer, die treu sind, Treue ist eine Herzenssache. Die kannst du nicht beim Aldi im Katalog bestellen oder sonst wo. Die gibt's nicht irgendwo, die entsteht in deinem Herzen. Und wenn du immer untreu warst, dann kannst du anfangen, beten und sagen, Herr, mach mich treu. Und ich meine nicht Leute, die von weiters herkommen, wie Sonja jetzt, die so viel fahren muss, dass die jetzt sich irgendwie oder sonst jemand, das ist kein Vorwurf. Ich weiß auch, dass viele von euch im Internet hören, das zählt genauso. Das ist auch Treue, Leute. Ja, also keiner soll unter Verdammnis sein, aber ich sehe und ich finde das toll, dass Gott ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Und suchen tust du ihn auch nicht unbedingt nur, wenn du anwesend bist. Suchen tust du ihn mit deinem Herzen. Zuerst muss dein Herz dabei sein und dann folgt der Rest. Amen. Heute Morgen hat mich Gott auf ein Thema geführt und ich nenne die Predigt mal ohne Leid keine Herrlichkeit. Das geschwind ein bisschen erschreckend, aber mir ist so bewusst geworden, die Tage, wo Gott mich vorbereitet hat für die Predigt. Es ist wirklich so im Reich Gottes. Es passiert nichts ohne Tränen und Schmerz. Passiert nichts im Reich Gottes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ohne Tränen und Schmerz geht es nicht. Und jetzt ist die Frage, ist es gut oder schlecht? Wollen wir das nicht? Haben wir ein Ja, haben wir ein Nein? Es ändert nichts an der Wahrheit. Es ändert nichts an der Tatsache. Wie ist es bei der Geburt eines Kindes? Ist da zuerst die Herrlichkeit oder erst das Leid? Komm, red mit mir. Das Leid, die Mütter wissen das. Ohne das Leid kommt kein Kind auf diese Welt. Davor war der Spaß, das kennen wir. Aber oft nach dem Spaß kommt das Leid. Und ohne Leid keine Herrlichkeit. Ist das krasseste Beispiel. Dann denk mal in dein Leben. Viele von uns sind bekehrt. Hoffe ich, glaube ich, weiß ich. Und viele deiner Familienangehörigen nicht. Wie haben die darauf reagiert, als du erzählt hast, dass du Christ bist? Mit Herrlichkeit oder mit Leid? Mit Leid. Die haben dich für verrückt erklärt. Die haben gesagt, du bist eine Sekte, du spinnst da jetzt total. Früher warst du eine Schlampe, jetzt bist du eine Heilige. Auch männliche Schlampen gibt's. Ihr wisst schon, was ich meine. oder sonst was. Früher warst du bekannt, dass du ein Trickser warst, hast da überall getrickst und beschissen. Heute da willst du ehrlich sein und die Leute schauen dich an und sagen, sag mal, früher warst du der größte Trickser, heute willst du der ehrlichste Heilige sein. Nee, das willst du nicht, das bist du. Das haben wir gerade gesungen oder Bärblatz gebetet. Ist es wahr? So viele Dinge werden aus dem Leid geboren. Ich habe mich oft gefragt, warum Gott das so macht. Warum kann es nicht viel einfacher sein? Ich habe da eine ganz starke Vermutung. Denn ich glaube, das größte Hindernis für Gott ist nicht die Sünde, sondern unser Fleisch. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Das Fleisch will nicht, was der Geist will. Dein Fleisch und dein Herz sagt gerade jetzt auch zu dir, ich will nicht leiden, ich habe schon genug gelitten, mir reicht's. Ich höre das bis hierher. Gott sagt, bist du bereit zum Leiden für mich? Ich nehme mich in Acht, wirklich ganz ehrlich, vor Christen, die noch nie gelitten haben. Ich glaube nicht, dass die wiedergeboren sind oder dass die irgendwie Jesus kennen. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn der Teufel dich in Ruhe lässt, warum? Da stimmt doch was nicht, oder? Heute Nacht habe ich wieder einen super Traum gehabt. Ich war an dem Tor zur Hölle, wo es von der Erde zur Hölle geht. Super. Dann kamen Kreaturen raus und dann wollte mich eine reinwerfen. Und ich liebe solche Träume. Ich habe die fast jeden Samstagnacht, habe ich so einen Scheißdreck. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Aber die können mir nichts. Ist immer lustig. Die machen immer Tara, Tara, aber verletzen können sie mich nicht. Aber ich schlafe dann schlecht, ich bin irgendwie komisch drauf. Die erste Stunde heute Morgen habe ich mir erstmal wieder sortieren müssen. Warum habe ich solche Träume? Wer weiß es? Warum leide ich nachts? Für euch? Für das Wort? Ja oder nein? Das ist normal für mich. Wenn das mal nicht ist, wäre ich manchmal nervös. Ich schlafe auch mal gerne Nacht durch. Ich habe auch mal gern ein paar süße Träume. Kein Thema. Freue ich mich. Aber in regelmäßigen Abständen kommt es wieder. Und dann weiß ich, ich bin richtig. Wenn der Teufel mich angreift, damit ich heute nicht hier bin, weil meine Emotionen sagen, du bist müde, Thomas, du hast keine Lust. Und guck mal, wie wenig da sind. Und guck mal, wie sie dich wieder angucken und wie sie gähnen. Der eine schläft wieder ein, der andere bohrt eine Nase und schaut raus. Oder keine Ahnung, was hier alles so abläuft, während ich predige. Ständig muss einer pipi, der nächste geht dreimal, viermal aus rauchen und kommt wieder rein. Dann stinkt die ganze Bude, dann die nebendran machen dann... Ich könnte mich über 100 Sachen aufregen während der Predigt, aber ich habe keine Lust darauf. Ich sag, Heiliger Geist, was willst du? Heiliger Geist, was willst du? In Apostelgeschichte 16, ab Vers 16 in Luther, da haben wir eine interessante Geschichte in der Bibel. 16, da sind zwei tolle Männer Gottes unterwegs. Und hier fängt die Geschichte gleich schon gut an. Wir bleiben mal nur oben im ersten Satz. Es geschah aber, als sie zum Gebet gingen. Mach's wieder weg, sonst lesen wieder alle weiter. Was hat er gerade gesagt, der Thomas? Ach so, ja. Es geschah aber, als wir oder sie zum Gebet gingen. Hast du dich auch schon mal aufgemacht zum Beten? Ist da auch was geschehen? Was geschieht denn, wenn du zum Gebet gehst? Ablenkung, danke Lydia, das Telefon klingelt, die Nachbarin klingelt, die Post steht vor der Türe. Dann fällt dir ein, Mensch, heute Mittag will ich einkaufen, was, Milch brauche ich noch, wo ist denn mein Zettel? Und dann bist du abgelenkt und abgelenkt oder der Fernseher rattert im Hintergrund. Und dann kommt gerade eine tolle Sendung und gerade in dem Moment, wo der Heilige Geist sagt, gebeten, kommt da gleich, das kenne ich ja, muss ich mal kurz zuhören. Und wenn alles aus ist und du den Postboten bedient hast und die Nachbarin und das Telefon aufgelegt, dann denkst du, da war doch irgendwas und weg ist die Gebetszeit. Schon mal erlebt? Das ist völlig normal. Der Teufel will dich ablenken auf dem Weg zum Gebet. Denn wenn du gebetslos bist, bist du kraftlos. Bist du kraftlos? Was ist das für ein Gegner, der keine Power hat? Ein leichter Gegner, ein fast schon besiegter Gegner, richtig? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie kommt die Freude? Im Gebet. Im Gebet kommt die Freude in dein Herz. Im Lobpreis kommt die Freude in dein Herz. Schauen wir uns das heute Morgen an. Seid ihr ready? Wisst ihr, wie viele Frauen ich in meiner Zeit jetzt mit 33 Jahren Christsein erlebt habe, wo der Mann ungläubig war? Unzählbar, zweistellig, in Richtung dreistellig, garantiert. Und wie die gelitten haben und gelitten und gelitten für, wenn sie in den Gottesdienst wollen, werden sie von den Männern angegriffen. Wenn sie beten, werden sie angegriffen. Du mit deiner blöden Bibel, leg doch das Ding mal endlich weg. Oh, jetzt läuft schon wieder die christliche Musik da, die heiligen Musik. Oh. Ostern und Weihnachten wird's noch geduldet und der Rest vom Jahr ist es anstrengend. Ist es Leid oder Herrlichkeit? Was dann, wenn der Tag kommt, wo der Mann sich bekehrt? Dann kommt die Herrlichkeit. Was war zuvor? Leid. Habe ich gesagt, es ist normal oder nicht? Habe ich gesagt. So, blende es wieder ein. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, Paulus und Silas, da begegnet uns eine Magd. Die hatte einen Wahrsagegeist. Es müsste eigentlich Lügengeist heißen. Das Wort Wahrsagen ist falsch, weil die nichts Wahres sagen. Wisst ihr, was Prophetie ist? Echte Prophetie ist der ausgesprochene Wille Gottes für dein Leben. Was ist Wahrsagerei? Der ausgesprochene Wille Satans für dein Leben. Einfach zu verstehen. Gefährlich, gefährlich, wenn Leute zu so jemand hingehen. Also ich möchte nicht wissen, was der Teufel mit mir vorhat, auch wenn ich nicht Christ bin. Aber sie denken, diese Leute schauen ins Orakel oder ins Mirakel-Wip oder keine Ahnung, was die alle sehen. Einen großen Quark auf jeden Fall. Ja? Und den geben sie weiter. Und brachte ihren Herren viel Gewinn ein. Diese Magd mit dem Wahrsagegeist brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Und Satan will Paulus und Silas auf ihrem Weg zum Gebet abhalten mit einer Magd, die ihm dient, durch einen dämonischen Wahrsagegeist, der von ihm kommt. Schon mal erlebt, dass dich Leute abhalten wollen oder Mächte der Finsternis, die von Satan kommen? Geh doch am Samstag mit auf die Party. Du bist doch das ganze Jahr im Gottesdienst. Komm, einmal ist kein Mal. Was glaubst du, wer die Party organisiert hat? Was denkst du, wie viele Freunde von Satan da rumspringen? Denkst du, einmal ist kein Mal? Wunder dich nicht. Ich sage immer, Leute, die spielen mit dem Feuer und wenn sie da eine Brandblase haben, dann weinen sie wieder. Bleib doch vom Feuer weg, das ist halt heiß. Man spielt nicht mit dem Feuer. Amen. So ist es. Man spielt auch nicht mit der Sünde. Und man spielt auch nicht mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Aber jetzt kommt was Interessantes. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie. Die schrie laut. Überall. Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Wow, ist Satan toll, gell? Wow. Macht kostenlose Werbung für Gott. Mensch, da müssen wir sich doch fast bedanken, oder? Leute, wenn dich Satan lobt, wenn dich Satan promotet über deinen geistlichen Dienst, nimm das niemals an. Du brauchst kein Lob vom Teufel. Du brauchst keine Werbung vom Teufel. Jesus braucht kein Lob vom Teufel. Jesus braucht keine Werbung vom Teufel. Er braucht keinerlei Unterstützung vom Teufel für seinen Dienst. Du brauchst keine Unterstützung vom Teufel für deinen Dienst. Amen. Amen. Halleluja. Aufpassen, wenn Satan dich lobt. 18. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war echt geduldig, oder? Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandelte, zu dem Geist sprach, nicht zur Frau, zu dem Dämon. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christus, dass du von ihr ausfährst, und er fuhr aus zur selben Stunde. Das ist Vollmacht. Du lässt Satan so lange dich ärgern, bis dir der Kragen platzt. Und dann tritt ihm so fett in den Hintern, dass er es nie vergisst. Amen. Wenn Mächte mich schikanieren und nicht gehen, dann sage ich zu denen, wenn der jetzt nicht geht, jetzt schicke ich euch in die Hölle. Ich habe die Vollmacht dazu. Habe ich die, ja oder nein? Hast du sie? Streck mal, wer glaubt, dass er die Vollmacht hat. Lukas 10, Vers 19, lernt den Vers auswendig. Siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Und die gehen immer sofort. Wenn die merken, dass du weißt, wer du bist, haben sie Respekt vor dir. Wenn die merken, dass du nicht weißt, wer du bist, lachen sie dich aus. Und dann spielen sie mit dir. Tun so, als gehen sie, sind sie wieder da. Und dumme Christen denken dann, ich nenne sie dumme Christen, weil es gibt keinen anderen Begriff. Vielleicht, wenn ich lieb bin, dann sage ich naiv. Aber dumme Christen denken, ich funktioniert nicht, die gehen nicht. Du musst schon mit Autorität sprechen und auch glauben, was du sagst, dann gehen die. Weil, ne, die folgen dem Wort Gottes, nicht dir. Aber wenn du das Wort Gottes glaubst, spüren die das. Die spüren das. Der Teufel kann Angst riechen, wisst ihr das? Manchen Horrorfilmen siehst du da die Viecher und dann machen sie immer,
ich rieche Angst im Raum.
Ja, ja, bei mir nicht, bei mir gibt's keine Angst, bei mir ist Glauben. Möchtest du Glauben riechen, soll ich dir mal richtig in den Hintern treten mit meinem geistigen Fuß, nicht mit meinem natürlichen. Amen. Die Teufel haben Angst vor Jesus, sagt die Bibel. Sie zittern, wenn sein Name gesprochen wird. Es ist wichtig, dass ihr das wisst. Das tat sie viele Tage lang. War das jetzt gut, dass Paulus den Geist rausgeschmissen hat oder nicht? Wer ist für gut? Wer ist für schlecht? Wer versteht die Frage nicht? Wer macht wieder nicht mit? Wer bockt schon wieder? Wer hat seine Tablette vergessen? Meine Güte, nochmal. Wer denkt, dass das schlecht war? Keiner. Wer denkt, dass es gut war? Alle Hände gehen hoch bis auf eine. Gott sei Dank. Die eine verkrafte ich noch heute. Das kriege ich gerade noch so hin. Okay. Schauen wir uns mal an, wie es weitergeht, ob das wirklich gut war. Als, 19, als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Seht ihr, die wussten genau, was los ist. Die wussten genau, was los ist. Ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen. Dumm gelaufen dieses. Wahrsagegeist raus, Magd nichts mehr wert. Wie viel Wert hatte die Magd bei denen? Kennt ihr die Zahl? Null. Bei solchen Leuten, die ihr Herz Mammon gegeben haben und mit Gott nichts zu tun haben, zählen Menschen wie viel? Null. Ist alles austauschbar. Du bist nur eine Nummer. Du bist ein Stück Dreck für die, aber sonst nichts. Bringst du Gewinn wie ein Sklave, ist das okay. Sklaven kann man austauschen, wahllos. Aber Paulus tat ein Akt der Barmherzigkeit, als er diese Frau von diesem Geist befreite. Denn der Geist ließ ab sofort sie in Ruhe und ihre Herren ließen sie auch in Ruhe. Interessant, oder? Schnallt man nicht gleich am Anfang. Manchmal werden Leute befreit und die kapieren gar nicht, warum. Weil es Gottes Liebe ist. Okay? Und auf den Markt vor die Oberen, mitten auf dem Marktplatz, in einer großen Stadt. Da fühlen wir uns alle wohl, wenn alle Augen auf uns sind, oder? Und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Ist es nicht immer interessant, dass der Teufel den Aufruhr spürt, wenn seine Leute rausgeworfen werden? In einer anderen Stelle kurz danach, in Apostelgeschichte heißt, das sind die, die den ganzen Erdkreis aufmischen. Der Teufel hatte so Schiss vor den neuen Christen, dass er sagte, die machen die ganze Erde wuschig, all unsere Ordnungen, alles, was wir bisher hatten, machen die alles durcheinander. Amen. Interessant, einer sagt Amen, tut es gut, wow, Halleluja. Sie verkünden Sitten in Vers 21, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen. Ist das wahr? Stimmt das alles? Nö, das haben sie nicht gemacht. Die haben die Frau befreit, mehr haben sie nicht gemacht. Selbe wie mit Jesus. Kennt ihr das? Wollt ihr Barnabas, den Mörder oder Jesus? Seit 2000 Jahren werden die Juden von Mörder verfolgt, von allen Völkern dieser Welt. Stimmt das? Die Römer, die Moslems, die Nazis, die Russen, alle, nennen sie die ganze Geschichte durch, haben alle die Juden verfolgt. Warum? Weil sie einen Samen gesät haben, dass sie sich einen Mörder erwählt haben. Dieser Geist des Mörders, der gegen den Geist des Messias stand, bringt ihnen seit 2000 Jahren Verfolgung bis zum Holocaust. Die Juden haben sich selber den Geist des Todes eingeladen. Immer wieder. Und ob das Deutsche gewesen waren oder Russen, ist völlig wurscht. Versteht ihr? Bin ich zu kompliziert oder versteht ihr, was ich sage? Die nächsten Nazis sind schon da, die heißen wieder anders. Ob das die Hamas ist oder die Taliban oder sonst, ist wirklich egal. 22, schauen wir mal an, wie schlau das Volk ist. Das Volk ist immer hochintelligent. Es braucht immer einen mit dem Streichholz, um einen ganzen Wald anzuzünden. Es braucht ein Adolf, der 10 Jahre lang predigt, ihr Deutschen, ihr seid die Besten, und dann brennt ein ganzes Volk. Ein Lenin hat's gebraucht, um ein ganzes gläubiges russisches Volk zu Kommunisten zu machen. Ein Pol Pot in Kambodscha. Oh, ich könnte ewig weitermachen. Ein Idi Amin in Afrika. Lauter Diktatoren, die Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben. Ein Streichholz reicht. Haben wir das neulich gehört mit der Zunge? Zunge ist selbst von der Hölle entzündet. Und das Volk wandte sich gegen sie. Da ist einer oder zwei, die bringen Befreiung von den Mächten der Finsternis, und das Volk lässt sich bequatschen. Genau dasselbe wie bei Jesus. Ist heute immer noch dasselbe. Und sie richteten sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Interessant. Das hat Spaß gemacht, hm? Was glaubt ihr, wie es Paulus und Silas ging? Haben die gedacht, es war eine gute Idee, die Magd zu befreien? Vielleicht war es gut, war es eine schlechte Idee? Bist du schon mal um deines Glaubens willen mit Stöcken geschlagen worden oder mit einer Peitsche? Streck mal, wer? Im Natürlichen, noch keiner. Geht's uns gut, hä? Aber seelisch haben wir das alle schon erlebt. Mit Worten. Worten töten genauso, sagt die Bibel. Aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht Gottes, ist jemand töten mit Worten vor Gott genauso schlimm, wie wenn du einen tatsächlich umbringst. Heftig, gell? Da dienen zwei Gott, erleben ein Wunder und dafür werden sie verhauen. Vor der ganzen Stadt auf dem Marktplatz, nicht irgendwo. Ausgezogen und auf dem Marktplatz ausgepeitscht. Stellt euch das mal vor, ihr Männer und Frauen, bis auf die Unterhose ausgezogen. Alle gaffen dich an und alle geifern und freuen sich gleich, was passiert. Weil das war damals die Show. Gab kein Fernsehen, kein Radio. Die Leute haben sich dran im wahrsten Sinne des Wortes aufgegeilt. Das geht bis ins Mittelalter. Wenn einer gehängt wurde, stehen alle da. Muss mal gucken im Iran, wenn sie Homosexuelle am Autokran aufhängen. Da ist die ganze Stadt da. Die geifern, die freuen sich daran, die ergötzen sich daran. Endlich ist mal was los. Und Gott sei Dank hing ich nicht da. Aber Paulus und Silas, die waren irgendwie anders. Ich glaube, dass die irgendwie anders waren. Amen. 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, nicht gestreichelt. Nicht so, dutzi, dutzi. Ich beschmeiß dich mit Wattebällchen, bis du blutest. Von der Sorte waren die nicht. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, mit Striemen auf dem Rücken, wo die Haut aufplatzt, wo es Narben gibt für den Rest deines Lebens. Googelte mal nach dem Rücken ausgepeitscht. In der muslimischen Welt in Afrika gang und gäbe, täglich. Das sind die übelsten Narben, was die Leute auf dem Rücken tragen. Es ist nicht so Tisch, sondern es ist volle Kanne drauf, so fest wie es geht. Und immer auf dieselben Stellen. Warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Noch schöner. Jetzt werden sie auch noch in den Knast geworfen. Und der Knast damals, es war nicht so ein Erholungsheim wie heute mit Schwimmbad und Fitnessstudio, sondern es war ein dreckiges Loch voller Schimmel, voller Ratten, voller Kakerlaken, voller Spinnen, voller Ungeziefer, mit einem kleinen Loch oben, wo kaum Sauerstoff reinkommt. Wenn du das jetzt wärst, was würde durch deinen Kopf gehen? Was würde durch dein Herz gehen? Was wäre in deinen Emotionen? Keine Antwort jetzt, einfach nur Brainstorming, bisschen nachdenken. Was würde in uns, in mir abgehen? Du würdest Stimmen hören. Wo ist denn dein Jesus jetzt? Guck mal, das ist der Dank für das, dass du durch die Walachei pilgerst. Kein Bett hast, kein Zuhause, heute nicht weißt, wo du schläfst, morgen nicht weißt, wo du bist. Das ist der Dank dafür. Glaubst du, dass so Stimmen da sind? Solche Stimmen können da sein und die sind da. Die Frage ist nur, lässt du sie in dein Herz oder prallen sie an deinem Herzenstüre ab, weil sie zu ist für so einen Mist? Sind wir noch. Kerkermeister und sie gut zu bewachen, gell, das haben wir gelesen. Genau. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis, also ins schlimmste Loch der Löcher. Und legte ihre Füße in den Block. Was ein Block ist, wisst ihr, oder? Ein Holz mit zwei Löcher, wo ausgeformt ist. Hier ein halber Kreis, Beine rein, Pflock zu. Du kannst nicht mehr laufen, du kannst nicht mal zu deinem Geschäft machen, in eine andere Ecke gehen. Du sitzt in deinen Exkrementen, wenn sie kommen. Deine Haut wird wund. Du siehst kein Sonnenlicht mehr. Das ist der Ort zum Sterben, Leute. Nicht zum Feiern. Und das vor Weihnachten, hä? Der Thomas. Könnt ihr doch auch was anders sagen. Aber ich sage euch einfach genau das, was der Heilige Geist mir sagt. Und was ihr euch wünscht, ist mir wirklich egal. Sorry. Ich wünsche mir das, was der Heilige Geist sagt. Und wenn der Heilige Geist die Botschaft für euch hat, dann ist sie immer noch richtig. Amen. So, wie geht's euch jetzt, wenn ihr das wärt? Schlagen, Gefängnis, innerstes Gefängnis. Nein, einmal reicht nicht, dreimal schlimmer. Drei Stufen. Wie geht's euch? Sollen wir uns anschauen, wie Paulus und Silas drauf waren? Denn den beiden, oder für die beiden, hat es keinen Unterschied gemacht. Es hat keinen Unterschied gemacht. Es hat sie weder belastet, es hat sie weder geärgert, es hat sie weder durcheinander gebracht, noch haben sie diesen Stimmen zugehört. Die waren noch genau dieselben wie vorher, mit brutalsten Schmerzen auf dem ganzen Körper. Aber ihr Geist war strong. Er war immer noch der gleiche. Schauen wir uns an, was die gemacht haben. Wollt ihr das wissen? Nächster Vers. Um Mitternacht aber, wo die meisten schnarchen, Jesus sagte mal, könnt ihr nicht mit mir beten bis zur 12. Stunde? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Wie waren die drauf? Haben die noch alle Tassen im Schrank? Hatten die Drogen dabei? Was ist mit denen los? Wie können die Gott loben nach dem, was sie gerade erlebt haben? Ich sag dir ganz einfach. Weil die Umstände sie nicht verändert haben. Verändern uns als die Umstände? Wenn jemand doof zu uns ist, wenn jemand nicht so reagiert, wie wir das wollen, wenn jemand blöd ist, wenn jemand uns schon wieder verletzt hat. Bin so verletzt, Pastor, ich komme nicht mehr. Wie oft ich das gehört habe. Der Heilige Geist hat mir mal ein Bild gegeben, hat gesagt, Thomas, bist schon mal gestürzt als Kind und hast dir den Arm aufgeschürft. Ich hatte mal einen Motorradunfall, bin auf der linken Seite aufgekommen mit T-Shirt und war die ganze Haut bis zur Schulter weg. Dann war meine Kapsel war explodiert, die Schulterkapsel, dann musste ich hier einen Verband kriegen und dann haben sie einen Druckverband machen müssen für meine Schulter und alles auf dieser Haut drauf, wo nichts mehr ist. Das tat 2 Wochen, hat es Dauer gebrannt, Tag und Nacht. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und dann, nachdem es einigermaßen die Haut am Heilen war, fing es an zu jucken. Ich konnte da, habe ich als von Bärbel so eine Häkelnadel und bin da rein und musste aber aufpassen. Also ich weiß, wie weh das tut, wenn man die Haut aufgeschürft hat. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, bei manchen ist die Seele so, die ist wund. Ich kann bei Bärbel jetzt so auf den Arm drücken, macht die gar nichts. Macht gar nichts. Wenn aber ihr Arm aufgeschürft ist und ich mache nur ein kleines bisschen so, nicht mal 1 Gramm Druck, macht die, au, sage mal, spinnst du, pass doch auf. Korrekt? In ihren Augen, wenn sie nichts checkt, bin ich der Oberverletzer. Der hat mich so verletzt. Habe ich sie verletzt? War es meine Absicht, sie zu verletzen? War es mein Plan? Nein, ich habe nur meinen Finger in die Wunde gelegt. Und jetzt übertragen auf die Seele. Wer hat die Verantwortung, seine eigene Seele unter die Füße zu kriegen? Du, nicht ich. Wenn deine Seele verletzt ist, und du dann reagierst und denkst, ich habe dich gerade verletzt, bin nicht ich der Verletzer, sondern du kümmerst dich nicht um deine Wunden. Ist das wahr? Kümmer dich um deine Wunden und sag, Heiliger Geist, mach mit mir zusammen einen Heilungsprozess. Und dann kannst du wieder normal mit Leuten umgehen, die dich einfach nur kurz berühren und sagen, schön, dass du da bist. Au! Mann, das geht auch ohne anfassen. Und dann gehst du raus in die nächste Gemeinde. Stell dir vor, die da oben im Emmertsgrund. Die tun einem immer weh, wenn die einen berühren. Läuft es so oder läuft es nicht so? Genau so läuft's. Und immer haben die anderen die Baustelle und sind böse und verletzend. Und jeder, der dich berührt, spürst du denselben Schmerz. Und natürlich kommst du irgendwann, wenn du doof bist, sorry, oder naiv, ich muss ein anderes Wort benutzen, dass ich ein lieber Pastor bin. Wenn du naiv bist, sagst du, Christen sind so verletzend. Und ich gehe auch in keine Gemeinde mehr. Da werde ich nur verletzt. Jo, ich weiß auch warum. Kümmer dich um deine Wunden. Kümmer dich um deine Baustellen. Amen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Was wäre gewesen, wenn sie nicht ins Gefängnis geworfen wären? Hätten die Gefangenen im Gefängnis niemals das Lob Gottes gehört. Der Teufel sagt dir, Gefängnis, selber schuld, guck dich an. Gott sagt, darf ich dich schlagen lassen, damit ich dich durch das Leid an meinen Ort der Herrlichkeit führen kann? Was passiert im Gefängnis? Vom Ort des allerschlimmsten Leidens durch Lobpreis zum Ort der Herrlichkeit. Und Gott tat die Finger in die Ohren, weil es ihn störte. Lesen wir es gleich im nächsten Vers. 26. Plötzlich, sag mal plötzlich, aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Merkt ihr, was Lobpreis macht? Es macht Menschen frei. Aber nicht, wenn wir gerade uns voll gefressen haben und noch eine Flasche Wein gesoffen und haben noch viel Geld geschenkt bekommen und dann sind wir so, oh, könnte jetzt mal so Gott Danke sagen. Danke Gott. So läuft der Hase nicht. So jemand hat nicht gelitten im Reich Gottes. Das ist ein Säufer und ein Fresser und die Bibel sagt, das ist nicht vom Geist. Ich weiß, dass Paulus und Silas aus einem anderen Holz waren. Ich glaube sogar, dass der Heilige Geist ihnen seinen Plan gesagt hat und die beiden zugestimmt haben. Glaube ich. Ich sage euch auch gleich warum. Und alle Apostel, die wirklich mit dem Herrn brannten, haben immer gesagt, nachdem sie geschlagen, verfolgt, gesteinigt wurden, wir wurden für würdig erachtet, für den Herrn zu leiden. Sie sahen es als einen Orden an, als eine Auszeichnung, wenn sie für Gott leiden durften. Wie waren denn die drauf? Wenn uns einer blöd kommt nachher,
ich reite mich aber mit der blöden Kuh, jeden Sonntag platzt sie mich blöd an.
Ich hoffe, dass es nicht mehr so ist, dass man auch mal sagen kann, komm, schwamm drüber. Vielleicht war es heute nicht gut drauf. Schlaf erst mal eine Nacht drüber. Amen. Am besten ist, wenn es dich gar nicht mehr juckt. Sagst, war was? Manchmal rufen mich Leute an unter der Woche, Thomas, tut mir so leid, dass ich da am Sonntag das und das gesagt habe. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Was war denn da? Ja, ich habe doch den und den Spruch gelassen. Sag ich, du, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Dann tun sie immer so, wenn sie mir nicht glauben, aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Dumm ist immer, dass die nicht anrufen, wo ich mich dran erinnere. Die rufen nie an, komischerweise. Die entschuldigen sich auch nie. Ist schon irgendwie verrückt in dieser Welt, gell? Aber das macht nichts. Wir schauen auf Gott. Gott macht ein Erdbeben, nachdem zwei im schlimmsten Leid ihn loben und preisen, ihren Gott größer machen als ihre Umstände. Seht ihr den Sieg? Und das erleben nur Leute, die das wollen. Die anderen werden solche Wunder nie erleben. Wenn du denen was erzählst, was du mit Gott erlebt hast, die gucken dich an, wie wenn du von einem anderen Stern bist. Wie Gott greift ein. Wenn ich als Leuten von Heilungswundern erzähle, die ich schon an meinem Körper gehabt habe, welcher Doktor war das? Sei kein Doktor, Jesus. Die haben keine Software, wo das verarbeitet. Geht nicht. Die haben keine Druckersoftware, die können nichts drucken, weil der Computer sagt, nichts connected, ich drucke nichts kennenlernen. Nichts LAN, nichts WLAN, nichts LAN. Versteht jetzt auch wieder nicht jeder, aber der Witz war gut. Vielleicht lachen ein paar im Internet, ha, ha, ha. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Warum wollte er sich umbringen? Weil er wusste, wenn die alle weg sind, nichts gut ist. Dann gibt's so richtig Ärger. Er wusste, was ihm blühte. Die Stadtoberen haben ihn eingestellt als Kerkermeister, bezahlen ihn dafür, haben ihm die Autorität gegeben über die Gefangenen und er hat seinen Job schlecht gemacht. Er weiß ja nicht, warum die weg sind. Er hat geschlafen, mehr weiß er nicht, und denkt, die sind alle weg. Komische Situation jetzt, gell? Merkt ihr, wenn Gott manchmal was macht, dass es ganz komisch zwischendurch läuft, wo manche Leute nicht mehr verstehen, was los ist? Und sie nur noch einen Ausweg sehen, den Tod, den Selbstmord, die Flucht oder was auch immer. Schon mal erlebt oder nicht? Nur 28. So genial, Gott ist so genial. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Hey, Alter, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Wieso sind die alle noch da? Warum sind die ganzen Gefangenen nicht sofort abgehauen? Die haben Silas und Paulus singen hören. Und die wussten, die zwei sind anders als alle anderen Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Irgendwas haben die, was ich nicht habe. Glaubt ihr das? Keiner ging. Wie waren die in der Stadt drauf? Was? Die machen unsere Ordnung durcheinander los. Peitscht sie aus. Schon mal erlebt, dass die Leute, denen es gut geht, dass du denen mit deinem Evangelium völlig egal bist? Und dann gibt's Leute, die in irgendeinem Gefängnis sitzen. Gefängnis der Sünde, der Depression, der Einsamkeit. Gefängnisse gibt es viele. Und die hören plötzlich dich reden und sagen, ey, wenn du redest irgendwie, stimmt das wirklich mit deinem Jesus? Ist der wirklich so gut? Vergibt er mir wirklich all meine Schuld? Ist das wirklich wahr? Merkt ihr, wie viel abhängig ist in dieser Welt von unserem Denken, von unserem Fühlen, von unserem Reden? Wenn ich eine Sache merke, jetzt in 10 Jahren, wo ich hier predige, der Heilige Geist will uns, und ob noch 3 da sind oder 30, ist ihm egal. Er will die, die noch da sind, nochmal, die da sind, um die geht's, nicht die nicht da sind. Die da sind, will er rausführen aus den Emotionen. Merkt ihr das oder merkt ihr es nicht? Entweder lernen wir im Heiligen Geist gehorsam zu sein gegen alle Emotionen. Ob sie gut, richtig, falsch, schlecht sind, ist nicht die Frage. Sondern wirklich sagen, Heiliger Geist, dein Wille geschieht. Gottes Wille geschieht, nicht mein Wille. Amen. Manchmal spielen unsere Emotionen Achterbahn, wie bei Jesus im Garten Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist. War einmal. Vater, wenn es möglich ist. Aber nicht mein Wille, dein Wille. Seine Seele sagte nein, sein Geist sagte ja. Wer kämpft miteinander? Kennen wir das? Galaterbrief, lies es. Der Geist und das Fleisch sind gegeneinander. Sie kämpfen täglich gegeneinander. Und die Entscheidung ist, was lassen wir herrschen? Den Geist oder das Fleisch? Lassen wir den Geist herrschen, haben wir geistliche Resultate mit Gold, Silber und Edelsteinen als Frucht, als Belohnung? Oder wir lassen das Fleisch regieren und haben fleischliche Frucht und haben nur Ärger? Ist das wahr? Leute, die ganzen Moslems und arabischen Völker, die so anstrengend sind, hätten wir alle nicht, hätte Abraham nicht die ägyptische Magd genommen. Ist es wahr? Die Bibel sagt über Ishmael, er wird unstetig sein unter seinen Brüdern. Das heißt, er wird ein streitsüchtiger Mensch sein unter seinen Brüdern. Die Moslems töten für ihr Leben gerne andere, am liebsten Ungläubige. Sind keine Ungläubige da, töten sie Moslems, die in ihren Augen keine richtigen Moslems sind. Hauptsache, es wird getötet. Ja oder nein? Es ist so, Leute. Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht, 29, und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Der dachte, Alter, was ist das für eine Nacht? Was passiert hier gerade? Wer seid ihr zwei? Was ist hier los? Warum seid ihr nicht abgehauen? Wir haben euch ausgepeitscht. Wir sind alle hier. Und er führte sie heraus, Vers 30, und sprach, ihr Herren, ihr Herren. Er redet sie mit Herren an. Was ist in dem seinem Herz passiert? Vom innersten Gefängnis im Flock, von der dreckigsten Zelle, wo vorher schon ein paar verwest sind, das garantiere ich dir, raus und auf einmal spricht er sie mit Herren an. Ist Gott gut? Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was passiert in dieser Geschichte? Seht ihr Gottes Plan oder seid ihr blind heute Morgen? Was war Gottes Plan? Was war Gottes Plan? Nein, was war Gottes Plan? Noch genauer. Gottes Plan war, ihr seid alle richtig, aber das ist nicht der Punkt. Ich lese nochmal. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sag's genau. Seine Errettung, seine Bekehrung. Gott sah diesen Kerkermeister und sagt, den will ich haben. Wie erreiche ich den? Ja, ich schicke Paulus und Silas am Nachmittag, wenn sie den auf dem Markt treffen, wenn er sein Mittagessen isst, dann lasst ihr den anquatschen. Glaubt ihr, das hätte funktioniert? Nein, warum nicht? Sonst hätte es Gott so gemacht. Gott geht nicht den komplizierten Weg, wenn der einfach funktioniert. Nochmal, der Weg zur Herrlichkeit ist durchs Leid. Der Weg zur Herrlichkeit ist durch Leid. Schau dir manche Religionen an, die leiden nie, vor allem die oberen nicht. Die werden von morgens bis abends werden die anerkannt. Ein katholischer Pfarrer wird wenig verfolgt. Ich kenne keinen, der verfolgt wird. Der wird vielleicht mal ab und zu jetzt in der gottlosen Zeit blöd angequatscht, aber das ist doch keine Verfolgung. Oder? Oder habt ihr schon mal den Papst gesehen, dass er Hunger leidet? Oder dass seine goldenen Gewänder verschenkt, damit die Armen was zu essen haben? Ihr wisst ja, wer die reichste Person der Welt ist, oder war? Ist die britische Königin. Ist die reichste, der reichste Mensch der Welt. Und dann kommt gleich danach eine Institution, die die zweitreichste Institution ist. Wer ist es? Die katholische Kirche. Die leiden keinen Hunger und keinen Mangel. Die besitzen die meisten Ländereien gleich nach der englischen Krone. Was besitzen wir? Was besitzt unsere Gemeinde? Alles. Wir haben Gott. Was sagt Petrus zu dem Gelähmten? Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh umher. Amen. Im Reich Gottes musst du dich immer entscheiden. Gold und Silber oder den Heiligen Geist. Ich kenne einige Gemeinden, die haben super angefangen. Dann haben sie für ein paar Millionen ein Gebäude gekauft. Dann ging es nur noch drum, dass die Leute bleiben, dass die Kohle reinkommt und sie die 3,5 Millionen Euro zurückbezahlen können. Und alles, was Geist war, wurde abgetötet. Da waren die älteren reichen Leute drin, die Omis, die wollten die alten Pfingstjubellieder singen, die Jungen wollten ein bisschen Party. Dann ist die Oma hingegangen, hat gesagt, entweder Pastor singt ihr die alten Pfingstjubel oder ich bin weg. Jetzt hat die Oma aber den Cash. Und die Jungen, die sind sowieso schon immer ein bisschen wild. Dann werden die Jungen gebremst und gebremst und gebremst. Und der Heilige Geist sagt irgendwann zu den Jungen, komm, wir ziehen weiter. Die Jungen sind weg. Und dann wird die Gemeinde schön traditionell. All die alten Schläuche fühlen sich wohl, weil sie den neuen Wein, haben wir heute gehört, nicht mehr ertragen müssen. Kommt euch das bekannt vor? Und dann hast du Gemeinden, die treffen sich irgendwo. Manchmal in Privathäusern und da geht die Post ab. Da werden die Leute nacheinander geheilt und du denkst, hey, was geht ab? Das ist nur der Heilige Geist, mehr ist es nicht. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Wer hat ihm das gesagt? Wer hat ihn evangelisiert? Wer hat ihm irgendwas gesagt? Sag's mir. Niemand Menschliches. Aber die Antwort ist richtig, der Heilige Geist. Irgendwas passiert in seinem Herzen. Vor ein paar Stunden waren die zwei noch stinknormale Gefangene, die ausgepeitscht wurden. Interessiert ihn nicht die Bohne. Jetzt Erdbeben, Türen auf, alle noch da. Ein bisschen too much für ihn. War ein heftiger Tag. Aber er kommt an den Punkt, ohne einen Menschen, der zu ihm gesagt, du musst dich bekehren. Korrekt? Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Du musst zuerst deinen Charakter ändern, Bruder. Du musst in die Gemeinde kommen, du musst andere Klamotten anziehen. Wir haben alle kurze Haare, du hast lange Haare. Wir tragen alle Bart, bei dir wächst nichts. Du musst dich verändern. War das, haben sie das gesagt? Wie bekehrt man sich? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Die ganze Verwandtschaft, Leute. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Wow. Was passierte durch das Leid der beiden? Es kam die Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Vergebung, das volle Programm, all inclusive, in das Haus des Kerkermeisters. Glaubt ihr, das wäre passiert, wenn die beiden nicht im Gefängnis gewesen wären? Gott schickt uns manchmal an Orte und in Situationen, die uns überhaupt nicht schmecken, um Menschen zu erreichen, wo wir zu doof zu sind, es zu checken. Weil wir denken, was soll der ganze Mist jetzt? Was soll das alles? Wenn du den Stimmen zuhörst, ja, wo ist denn dein Jesus jetzt? Erinnert ihr euch? Und das ist der Dank jetzt für das, dass du ihm nachfolgst. Dass du nur, so redet der Teufel. Jesus sagt einfach nur, komm, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. 33. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Er wusch ihnen die Striemen, die offenen Wunden. Es war nicht ein bisschen tatata, habe ich euch vorhin gesagt. Der Kerkermeister wusch ihnen die Wunden. Amen. Manchmal heilen Menschen, hör mir gut zu. Das ist eine Offenbarung, die ich gerade vom Herrn höre. Manchmal kommt Heilung durch Menschen, die uns vorher oder denen wir vorher völlig egal waren. Und da, wo das Heil in ihr Haus kommt, kommt durch sie Heilung für unsere Wunden. Nicht von denen, wo wir es denken. Amen. Ist das nicht der Hammer, was der macht? Der fragt gar nicht, ob er das darf. Die sind ja noch gar nicht entlassen aus dem Gefängnis. Aber der hat gemerkt, hey, Gott ist mit denen und ich habe Gott kennengelernt und es ist mir alles Weltliche egal. Heute Nacht feiern wir, nämlich die Bekehrung meines Hauses. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Das ist ein Mann des Glaubens. Der sagt nicht, oh, jetzt haben wir genug gefeiert heute, ich muss erst mal drüber nachdenken, Bruder, ob das alles so richtig war. Der sagt, hey, wir machen alles jetzt, zack, zack, was muss ich machen? Ich glaube, Halleluja, ich habe mein Leben Jesus gegeben, Halleluja. Mein ganzes Leben gehört ihm, haben wir vorhin, ne? Und dann was noch? Taufen. Okay, Taufen, Heiliger Geist auch, zack, alles volle Programm. Komm, gleich durch, bevor wir es uns anders überlegen. Nein, sofort. Und ihr müsst verstehen, damals ein Patriarch war der Vorsteher seiner Familie. Das war immer der Opa, der Vater, dann der Sohn. Das ging immer die männliche Reihenfolge runter. Und alle im Haus, alle Diener, alle Sklaven, alle Frauen, alle Kinder und auch alle Mitarbeiter mussten das tun, was er sagte. Das war bei uns in Deutschland bis vor 200 Jahren noch so. Deutschland war ja aufgeteilt in hunderte von Kleinstaaten. Das wissen die meisten nicht. Und wenn da ein Fürst war, zum Beispiel der Fürst von Heidelberg, ich nenne ihn jetzt einfach mal salopp so, dem gehörte Heidelberg und die Dörfer drumherum. Und wenn er evangelisch wurde, mussten alle evangelisch werden. Ob du wolltest oder nicht. Dein Landesherr hat es beschlossen, du warst ja Eigentum des Landesherrn. Freiheit für Bürger gibt es noch nicht lange in Deutschland. Du warst ein Leibeigener, schon mal den Begriff gehört? Du konntest auch nicht sagen, jo, ich mache jetzt mal Urlaub in Italien, er sagt, du bleibst da. Du kannst ja nicht sagen, ich fahre jetzt mal zu meiner Tante nach Bayern. Nee, nee, du bleibst da. Dein Leben, deine Kinder, dein Vieh, alles gehörte deinem Herrn. Versteht ihr? Und er sagte, hey, ich habe mich bekehrt und ihr bekehrt euch jetzt auch alle. Für uns heute ist es gleich so, nee, das schmeckt mir nicht. Ich lebe in der Demokratie. Da wird abgestimmt. Damals war nichts mit Abstimmen. Da war Schnippschnapp rüber ab, oder? Wer das mitgemacht oder nicht? Und sie ließen sich alle sofort taufen, 34, und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Herrlichkeit. Vers 23, nachdem man sie hart geschlagen hatte, Leid zur Herrlichkeit. So, als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen, lass diese Männer frei. Auspeitschen, eine Nacht im Gefängnis und am nächsten Tag, lasst sie frei und schmeißt sie aus der Stadt raus, dann ist gut, Thema erledigt. Und der Kerkermeister überbrachte Paulus diese Botschaft. Hätte Paulus sagen können, hey, super klasse, hey, oh, freue ich mich, oder? Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Ich liebe Gottes Weisheit. 37. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Jetzt sage ich euch, warum ich glaube, dass Paulus und Silas wussten, was der Heilige Geist vorhat. Sie hätten nämlich schon bei der ersten Verhaftung sagen können, wir sind römische Bürger. Wupp, hätten sie die Hand weg. Einen Römer durftest du nicht schlagen ohne ein Gerichtsverfahren. Und sie hätten ja nichts vorzubringen gehabt, außer dass die Magd ihren Wahrsagergeist verloren hat. Das kann so sein, es kann auch nicht so sein, sieht man nicht. Sie haben niemand die Hand abgehackt. Dass einer kommt und sagt, guck, die haben mir die Hand abgehackt. Hätte man gesehen. Wahrsagergeist war weg. Aber sie hatten keine Anklage in der Hand, um sie zu verklagen. Warum hat Paulus nicht sofort und Silas nicht sofort gesagt, hey, ich bin der Bauer Thomas, also so geht's nicht. Gell, ich habe früher geboxt und wenn du herkommst, dann kriegst du eine harte Linke. Haben sie nicht gemacht, sie haben sich nicht verteidigt. Warum? Warum haben sie sich nicht gewehrt, obwohl sie wussten, sie werden gleich ausgepeitscht? Es gibt nur eine Antwort. Weil sie gehorsam dem Heiligen Geist waren und gesagt haben, okay, wir nehmen Peitschenhiebe im Kauf, um ein ganzes Haus voller Menschen heute Nacht zu retten. Amen. Leute, macht euch das bewusst in eurem Leben, wenn es um Menschen in eurem Leben geht. Ihr leidet nicht umsonst, das kann ich euch sagen. Und wenn die Person sich nicht bekehrt, dein Mann oder deine Eltern oder deine Kinder oder wer auch immer, dann hast du zumindest alles getan, was möglich war. Du hast lange, lange, lange gelitten und dann, wenn es wirklich von Herzen war und ehrlich, ohne Bitterkeit, wirst du einen Lohn dafür bekommen beim Herrn. Und wenn es dran ist und diese Gnade da ist, werden sich deine Familienmitglieder bekehren. Und dann wird deine Freude groß sein. Genau so wie bei der Geburt eines Kindes. Ohne Schmerzen und Leid und manchmal Blutvergießen und Tränen. Keine Geburt. Ich habe mich oft gefragt, warum sind Frauen so verrückt und kriegen mehr als ein Kind? Ich habe das oft nicht verstanden. Ich dachte, mal eins weiß ich, wenn Männer Kinder kriegen würden, wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. So viel steht fest. Also wenn ich Grippe habe, dann bin ich immer am Sterben. Bärbel geht mit Fieber in die Arbeit. Ich sage, du bist doch ein Tier. Du bist doch eine Maschine. Ja? Ich liege in der Woche flach. Bei mir ist eine Erkältung immer 14 Tage mit Medikamente oder 2 Wochen ohne. Ist egal. Das kapiert wieder keiner. Ist schlimm. Aber ich sterbe dann immer so. Bärbel ist eine Maschine. Und so ist es auch mit dem Kinderkriegen, oder? Stimmt's? Gott hat es schon richtig gemacht. Für mich sind nicht die Männer das starke Geschlecht, für mich sind es die Frauen. In vielen Sachen, wo Männer haben immer Alkohol als Lösung. Schau mal in die Welt. Wenn ein Mann ein Problem hat oder ein Mann alleine lebt, da wird immer Alkoholiker, immer ein Säufer. Frauen, die können es ganz gut alleine sein. Die werden dann kreativ oder gehen sie in die Kunst oder die suchen sich irgendeine Beschäftigung. Männer nicht. Das Einzige, was Männer noch hinkriegen, ist eine Angel. Oh. Oh. Und dann Kühlschrank auf oder Kühlbox. Und dann wieder. Oh. Ist das anstrengend. So. Paulus aber sprach zu ihnen, Ihr habt uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind. Jetzt dreht er den Spieß rum, weil vorhin haben sie ja gesagt, wir sind römische Bürger, das sind Juden. Könnt ihr euch erinnern? Nachher bist du auch kein Deutscher mehr, du bist Christ. Das sind Christen mit ihrer komischen Lehre vom Messias. Und in das Gefängnis geworfen. Und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein! Ausrufe zeigen. Sie sollen selber kommen und uns hinausführen. Das war eine Schmach. Was du sähst, erntest du. Da fürchten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger waren. Weil sie haben einen riesen Fehler gemacht. Nach römischem Recht wäre ihnen dasselbe geschehen, wie das, was sie gemacht haben. Wer weiß, was das gewesen wäre? Auspeitschen und ins innerste Gefängnis werfen. Und kamen und redeten ihnen zu. Oh, tut mir so leid, oh. Kennt ihr so Leute? Führten sie heraus aus der Stadt und baten sie, die Stadt zu verlassen. Immer noch haben sie nichts gecheckt. Das Heil ist immer noch ganz nah und sie checken nichts, weil es nicht in ihr Bild passt, wie sie gern alles hätten. Auch das kommt uns bekannt vor, gell? Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Haben wir auch schon gemacht, gell? Wir waren auch schon ein paar Mal bei der Lydia. Und als sie die Brüder nun... Oh, Herr, gib Gnade. Da gingen sie aus dem Gefängnis, gingen zu Lydia. Und als sie die Brüder und Schwester gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Leute, das ist eine Hammergeschichte. Ich habe die oft gelesen und habe oft schon gedacht, Mensch, da müssten wir drüber predigen. Aber ich hatte keine Offenbarung. Ich muss immer warten, bis der Heilige Geist das Licht anmacht. Und dann bung, bong, bing, dong, dung, wow. Wären wir auch bereit, so zu leiden? Ich will jetzt keine Hand sehen und nicht gleich wieder Halleluja und Amen. Denk an Petrus, Herr, ich werde sterben für dich. Ich habe immer Angst vor Leute, die gleich rufen, ja, Amen. Auch wenn es wirklich in deinem Herzen brennt, das will ich dir nicht absprechen. Aber ich glaube, man muss nüchtern, ohne Emotionen darüber nachdenken, ob wir bereit sind, die Verfolgung zu erleiden. Leute, es kostet was. Ganz oft, wenn Leute mich fragen, was machen sie beruflich? Ich bin Pastor. Oh. Ist immer so. Oh. So ein anerkennendes. Oh. Oh, katholisch oder evangelisch? Nee, freikirchlich. Das Abwertende. Dieses. Ich kenne das schon. Mich stört das auch nicht mehr. Das ist, ich stehe darüber. Ich mache das schon lang genug. Ich gehe da nicht hin, um von denen irgendein Lob zu kriegen. Aber das ist normal, wenn du nicht in ihr Schema passt. Freuen wir uns darüber oder regen wir uns auf? Die Bibel sagt, der aus dem Geist Geborene ist wie der Wind. Keiner, sagt mal keiner, weiß, woher er kommt und wohin er geht. Ich liebe es, wenn Menschen mich nicht erklären oder beurteilen können. Die können mich verurteilen, das dürfen sie. Was du siehst, erntest du. Aber sie können mich nicht beurteilen. Das kann nur Gott. Gott beurteilt uns. Und Gott sagt, gut gemacht. Oder er sagt es auch nicht. Möchtest du, dass Gott sagt, gut gemacht? Für jedes Leid, hör mir gut zu, das ist mein letzter Satz, das Ende der Predigt. Für jedes Leid, was aus dem Heiligen Geist geboren oder geschöpft ist, wirst du belohnt, verändert und in eine Form geformt, die Gott gefällt. Für jedes Leid, wegen deinen Emotionen, deinem Stolz, deinem Fleisch, deinem Ego, wirst du nicht verändert in Gottes Richtung und Gott wird dich niemals dafür belohnen, ganz im Gegenteil. Jetzt musst du dich fragen, wo leide ich, wo habe ich in der Vergangenheit gelitten? Mach mal eine Analyse für dich die nächsten Tage. Wo habe ich in der Vergangenheit gelitten? War das für Gott oder war es wegen meinem Stolz? Wir haben hier schon einige Männer gehabt, die mir erzählt haben, sie haben ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie sich mit dem Meister angelegt haben. Kann man machen. Aber jammer doch dann nicht, wenn du danach jahrelang arbeitslos bist. Das kommt doch nicht von ungefähr. Ich hatte so viele Jobs in meinem Leben. In 20 Jahren hatte ich alle 2 Jahre einen neuen Job, also 10-mal Wechsel. Ich weiß, von was ich rede. Weil ich mich auch mit meinen Vorgesetzten immer angelegt habe. Weil die haben nicht verstanden, dass sie das Recht auf meine Meinung hatten. Und die haben einfach nicht mitgemacht. Und dann musste einer von uns beiden gehen. Dummerweise war immer ich das. Und dann fängst du in der nächsten Firma wieder von vorne an. Du baust dir was auf 2 Jahre und dann ist es kaputt. So, frag dich, wo leidest du für Jesus oder hast du für Jesus gelitten und wo nicht? Wo ist es dein Stolz und deine Unbeugsamkeit und deine Widerspenstigkeit oder wo ist es fürs Reich Gottes? Hey, Leute, ist ein Unterschied. Ich treffe manchmal Christen, die mir stock und steif behaupten, sie leiden für den Herrn. Und alles, was sie reden, ist nur Bitterkeit. Bitterkeit, Bitterkeit, Bitterkeit. Kein Wort der Vergebung, kein Wort der Liebe, kein Wort der Erleuchtung oder irgendeinen aufbauenden Satz, wo du spürst, boah, das tut mir jetzt aber gut, was du sagst. Nein, es ist nur Bitterkeit, nur der Keller, der dunkle Keller ist es. Auch vom Dachboden, vom Licht irgendwas siehst du nie was. Das kann doch nicht von Gott sein. Leute, da ist irgendwo die Baustelle. Ich weiß, wenn man eine Schwierigkeit, Kindheit hatte oder irgendwas passiert ist in der Vergangenheit, dann hat man nun mal eine Baustelle. Dann hat man eine wunde Haut. Aber man muss sagen, Herr, ich möchte, dass das zuwächst. Ich möchte nicht mehr explodieren, wenn Menschen nur ein falsches Wort zu mir sagen. Ich möchte nicht mehr explodieren, wenn Leute mich einfach nur komisch angucken und ich denke, die gucken mich an, obwohl sie durch mich durchgucken, weil sie gerade nachdenken. Wo du dich immer sofort angegriffen und immer sofort provoziert fühlst. Da dürfen wir frei werden von. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich danke dir, ja, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Vater, ich bete, dass wir als Church at the River immer an deinem Fluss bleiben, wo wir spüren, das ist der richtige Weg. Da fließt das Wasser hin. Vater, ich bete, dass wir erkennen, wo der Heilige Geist durch uns ein tiefes Werk tun will, auch wenn wir manchmal leiden. Und ich danke dir von Herzen, dass wir nicht im Land wohnen, wo wir wirklich ausgepeitscht werden, sondern wo manchmal wirklich nur unsere Seele oder unser Ego leidet und Schmerzen hat und Schläge bekommt. Vater, damit kann man umgehen. Ich danke dir, dass wir noch in einer Zeit sind, wo die Verfolgung nicht so ist, dass wir sie körperlich erleiden müssen. Vater, und ich bete, dass wir frei sind, von all den Dingen, die nicht von dir sind, die nicht von dir geboren sind. Jesus, ich möchte Wunder erleben, möchte auch ein Erdbeben erleben, wo du ganze Familien, eine ganze Sippe, vielleicht ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt, ein ganzes Land errettest. Weil Erweckung kommt, weil zwei bereit waren, sich schlagen zu lassen, zu leiden, obwohl sie wussten, es ist Unrecht, obwohl sie sich hätten rausreden können, sich freireden können. Und doch haben sie geschwiegen und haben es wortlos in Kauf genommen, weil sie gewusst haben, du Heiliger Geist, tust ein tiefes, besseres und ein errettendes Werk vom Leiden zur Herrlichkeit. Amen. Yes.